Tja, ich habe es wieder nicht kapiert. So, ja?
Ja.
Darf ich da diesen das dazu sagen? Also ich glaube nicht, dass ich das sehr erschöpfend tun kann, aber ich will es versuchen. Ich will den ganz zuletzt mit einem sozusagen zeitgenössischen, zeithistorischen Kommentar will ich nur so viel sagen, dass ich also darauf weiterhin nicht eingehen werde, weil, also soweit ich mich als Historiker verstehe, mir sich bei dieser Parallele zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und dem Islamismus und den arabischen Terrorismusorganisationen und was immer, die Federn sträuben. Ich halte das also für so unhistorisch und für so ungeheuer abstrakt, die Parallelisierung, die ihr ja alle sehr fleißig betreibt, da kann ich nicht mit. Ja, das, also es sieht so über die realen Zusammenhänge der sogenannten Dritten Welt, die Entstehungsgeschichte, Terrorismus, die Form des europäischen und amerikanischen Imperialismus, ich sage es so hier, weil es ja heute verboten worden ist, sieht also so hinweg über all diese Zusammenhänge, dass ich mich da einfach nicht damit auseinandersetzen kann. Also das Erste war wirklich von Manfred bei dem Vortrag, da ging mir das plötzlich auf, das sieht also so aus, wir haben die Dritte Welt klein gemacht und nun stellt sich heraus, die Barbarei, die unser Kapitalismus produziert, die findet sich auch in der Dritten Welt. Ja, die wird also nicht etwa, finden Sie nicht etwa bei uns, die Barbarei, die der Adorno angeprangert hat als Resultat der regressiven Tendenzen des Kapitalismus, sondern siehe da, die Dritte Welt hat die Barbarei. Da können wir sie gehorsam bekämpfen und können also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können dort die Barbarei, die uns alle bedroht, bekämpfen und können gleichzeitig auch die Dritte Welt klein halten und in der Stellung halten, in der sie sich befindet. Also da kann ich nicht mit. Ja, das würde ich.
Genau, ist eine Parallele. Das war aber
genau die Parallele, von der die Rede ist.
Ja, und die findet sich in interessanter Weise, sind da die Barbaren.
Ja, eben.
Ja, der Kapitalismus hat dort die Barbaren produziert und das ist ja günstig, dann können wir die ja dort aufs Haupt schlagen und der Kapitalismus kann also so weitermachen.
Ja, du beschreibst doch die Parallele dadurch.
Welche Parallele?
Ja, ja, da sind wir Barbarei. Lediglich diese Regionen, die sterben, Kinder und so weiter und so fort.
Ja. Ja, aber in diesem Fall geht es doch gegen die Barbarei, die wir dort bekämpfen müssen, weil sie also uns bedroht.
Ja. Also. Ja, wir können dann ja gleich eine Rednerliste machen. Das ist
okay, nee, ich wollte eigentlich auch nur begründen, damit
warum ich seine Kritik, seine Replik noch fertig
ja,
machen.
Ich wollte eigentlich nur begründen, warum ich also ungern oder gar nicht zu diesem Thema, das mir sehr unhistorisch behandelt vorkommt, Stellung nehmen möchte. Deine Ausführungen zu der Dialektik von Besonderem und Allgemeinem, die waren sehr schön und das kann ich also nur unterschreiben. Ich habe nur das eine Problem damit. Du hast ja eigentlich das beschrieben, was ich also in dem Aufsatz, der da angehängt ist und dich hinderte, den letzten Satz von dem Antisemitismus zu finden, was ich dort am Beispiel Kierkegaards aufgegriffen habe oder dort eigentlich thematisiert habe, verhandelt habe. In der Tat, es gibt Situationen, und das ist die Staatsstreichsituation, und darauf gründet der Kierkegaard seine christologische Theorie, es gibt Situationen, in der das Besondere zum prägenden Allgemeinen wird, oder zum Prototyp, zum Archetyp eines neuen Allgemeinen, und insofern also sich die Sache umkehrt, es ist nicht mehr Exemplar einer allgemeinen Entwicklung, sondern es wird zum, wie der Kierkegaard emphatisch sagt, zum Augenblick, und der Augenblick ist bei ihm ein anderer Ausdruck für Christus, zum Augenblick, wir kennen noch ihn als den Augenblick der Wahrheit, in dem die Geschichte storniert und auf dieses neue Paradigma gebracht wird und durch dieses neue Paradigma bestimmt wird. Der Witz ist nur, bei Kierkegaard heißt das, Geschichte als Geschichte ist außer Kraft gesetzt, und das interpretiere ich als Kierkegaards bewusstlosen Versuch, die frühen neuen bürgerlichen Formen einer totalitären Herrschaft zum Zwecke der Stornierung von Geschichte, wie sie sich zum ersten Mal beim ersten Napoleon oder beim dritten Napoleon zeigen und wie sie eben auch bei dem deutschen Faschismus sich noch zeigen, die sozusagen theoretisch zu fassen mit seinem christologischen Modell. Nur, wenn also tatsächlich solche Situationen beschrieben werden und ja auch einen Realitätsgehalt haben, dass das Besondere zum Paradigma eines neuen Allgemeinen oder einer neuen Entwicklung wird, wie beschreiben wir dann unsere gegenwärtige Situation? Also dieses Modell, in dem das Besondere zum neuen Allgemeinen geworden ist, der deutsche Faschismus, ist doch nun einmal mit dem Zweiten Weltkrieg erst einmal zu Ende gewesen. Und die Entwicklung, die kapitalistische, geht weiter. Und sie geht also auch bei uns weiter, aber sie geht primär in anderen Weltteilen weiter. Wie bestimmst du dann das Verhältnis dieses neuen Paradigmas, das also sozusagen fortdauert und das die Geschichte eigentlich storniert hat, beziehungsweise umgekrempelt hat, zu der übrigen fortlaufenden Geschichte? Beschreibst du die nach dem neuen Paradigma? Dann musst du sagen, also Amerika ist jetzt das neue Paradigma eines durch dieses virulent gewordene, besondere, neu gestalteten Allgemeinen. Oder du musst sagen, die Deutschen sind eigentlich immer noch diejenigen, die in Kürze die Geschichte auf den Kopf hauen werden, weil sie also das Paradigma sind, das nur noch nicht, das latente Paradigma, das nur noch nicht manifest geworden oder nicht wieder manifest geworden ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
das ist das Problem, dass ich mit dieser ansonsten sehr schönen und von mir auch voll unterschriebenen Figur, dass hier in der Tat das nicht da etwa darin aufgeht, dass die Deutschen also irgendwas Besonderes machen und dann geht man zur Tagesordnung wieder, sondern dass das schon die Qualität dieser kierkegorschen christologischen Konstrukts hat. Schön und gut, aber wie gesagt, die Geschichte geht weiter und das christologische Konstrukt hat, wie damals der Napoleon I. ja auch und der Napoleon III. Auch, ist von der Geschichte überholt worden und die Geschichte ist nicht einfach nach diesem Paradigma weitergegangen. Das ist das eine. Deine Frage, ob die Figur vom raffenden Kapital schon antizionistisch war, auch oder wäre, auch wenn das Raffende noch gar nicht mit dem Juden assoziiert wird, die kommt mir sehr akademisch vor. Ich denke, man muss, und da bin ich also nicht sicher, wie weit du das dem zustimmen würdest, man muss doch erst einmal davon ausgehen, dass dort, wo vom raffenden Kapital die Rede ist, auch vom Juden die Rede ist. Also die beiden entstehen Hand in Hand und es gibt keine Figuren, die dem vorausgingen. Das heißt aber nicht, dass also, und da fängt ja genau der Antisemitismus an, dass die Juden automatisch mit dem raffenden Kapital assoziiert werden, sondern dass es da eine historische Akzidentialität, die Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit gibt, die Juden in diese Position rücken. Historisch kontingente Ereignisse, die aber sich dann tatsächlich zu einem Stereotyp verdichten und dann ist der Jude eben, steht er für das raffende Kapital. Wenn das aber so ist, dann ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass eine historische Situation kommt oder eine historische Entwicklung kommt, in der der Jude, diese eben qua der Jude vindizierte Buhmann-Position auch wieder räumt, dass er aus ihr wieder verschwindet, weil sie eben einen aus historisch kontingenten, wenn auch sehr langwierigen Ereignissen hervorgegangene Rolle und Funktion ist, die er da übernommen hat. Also da verstehe ich nicht, inwieweit die Juden als eine Ausdrucksform eines oder eine Beschwichtigungsform eines bestimmten Konflikts, der sich innerhalb dieser unserer Gesellschaften selber abspielt, wie die also dann gleichzeitig eingeschworen werden auf die unverbrüchlichen Repräsentanten eben dieses Konflikts, warum sich die in ihnen das dann auch in Zukunft ausdrücken muss, wenn ich dich da richtig verstehe. Und das Dritte, ja, die Auflösung in meinem Vorwort, das ich da noch geschrieben habe, die in der Tat ja etwas merkwürdig klingt, also erst dulden die Staatsbürger und nachher dulden das Tun des Staatsapparats und nachher ist der Staatsapparat der Staatsautomat, der diese Duldung eigentlich gar nicht braucht, weil er ja automatisch funktioniert. Deine Auflösung, damit habe ich meine Probleme, nämlich sozusagen den Automatismus des Staatsautomaten dadurch zu garantieren, dass nicht, wie ich es tue, er sozusagen institutionell begründet wird, dass man sagt, also der Staat ist eben als der Automat institutionalisiert und so funktioniert er auch, sondern ihn in die Subjekte selber zurückzuverlegen und zu sagen, die Subjekte selber internalisieren diesen Automatismus oder verkörpern diesen Automatismus und eben deshalb funktioniert er so perfekt. Da würde ich sagen, da würde ich dich unter den Postulatsverdacht stellen, unter den du mich stellst, aber nicht aus ökonomischen Gründen, also nicht, dass ich dir vorwerfe, du treibst Ökonomismus oder wie immer das schöne Wort heißt, sondern dass ich da finde, dass die die Rolle der Subjekte auf merkwürdige Weise verschoben erscheint. Irgendwie hast du das Bedürfnis, und das ist mir auch schon bei mehreren anderen Vorträgen aufgefallen, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte faschistische Disposition dadurch festzuklopfen, dass du sie in die Subjekte selber verlegst und sagst, also die handeln sozusagen das, was der Staat qua Institution verkörpert, handeln die qua Individuen in sich selber ab und dadurch sind sie staatstragend. Bei dem Postone ist das dieses Moment, dass er den Antisemitismus eigentlich zum Bedürfnis der Subjekte macht. Also den Antisemitismus, und das gibt ja eine gewisse Affinität, eigentlich sagt, die Leute brauchen das, um ihren, den in ihnen vorhandenen Konflikt zwischen abstrakt und konkret, zwischen Gebrauchswert und also romantisch verbrannten romantischen Gebrauchswert und abstrakten Tauschwert, um damit fertig zu werden und um das so auseinander zu dividieren, dass sie also mit sich selbst im Einklang sind. Ich habe es vielleicht jetzt etwas verkürzt, also dargestellt. Ich finde, das ist gar nicht unbedingt nötig, da eine ganze Psychologie des Subjektverhaltens, das also diesen externen Konflikt internalisiert und zur eigenen Sache macht, dieses so zu konstruieren. Denn ich denke, es reicht doch eigentlich zu sagen, die gesellschaftliche Konstellation ist so, dass die Subjekte ein Interesse daran haben müssen, bestimmte Intentionen und Propositionen des Staatsautomaten zu übernehmen und zu ihrer Sache zu machen, weil ihr Wohlbefinden daran hängt, weil sie sonst also irgendwo in Gefahr geraten, unter die Staatsräder zu kommen und was weiß ich. Also diese Form der Überspitzung, dass man sagt, also die Leute wollen das, weil sie es internalisiert haben, weil sie eigentlich jetzt zu Verkörperungen dieses Konflikts und der Art, wie der Konflikt bewältigt wird, geworden sind, das finde ich eigentlich sozusagen eine Drehung zu viel. Und ich frage mich, warum sie nötig ist. Das waren die drei Sachen, die mir jetzt...
Ja, ich antworte noch kurz darauf. Ja, zu dem Punkt 1 frage ich mich, woher du diese Gewissheit nimmst, dass 1945 die Periode, diese Epoche, sozusagen die deutsche Epoche zu Ende gegangen ist. Woher du die Gewissheit nimmst, dass der deutsche Sonderweg abgeschlossen ist und dieses Paradigmatische von der Geschichte überholt worden ist.
Als Deutscher, ja.
Also, woher du die Gewissheit nimmst, dass ab diesem Zeitpunkt sozusagen als einer, in bestimmten Sinn, als einer Stunde Null die Verallgemeinerung dessen möglich ist, was Deutschland in Besonderheit demonstriert hat. Das ist mir, da fehlt es mir einfach auch an Begründungen. Da ist mir sozusagen der Verweis auf die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten einfach zu wenig. Das scheint mir doch zu mechanisch gedacht, dass hier einfach ein Herrschaftsautomat an die Stelle eines anderen gesetzt wird. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die Frage, die mich beschäftigt, ist ja eher, inwiefern geht diese Periode eigentlich weiter? In anderen Formen natürlich. Aber diese starre Trennung von 1945, das erweist sich ja gerade, würde ich sagen, unseren Erfahrungen seit 1989 gemäß als eine Trennung, die gar keine starre Trennung ist, sondern die eigentlich einen Übergang darstellt und in der sich sozusagen auch die Besonderheit des Deutschen durchaus reproduziert. Natürlich würde ich nicht sagen, dass sie identisch bleibt und die ganzen Konstellationen haben sich natürlich verändert und auch die Formen sozusagen, in denen die europäische Integration jetzt stattfindet, das sind natürlich ganz andere Formen als die vom Nationalsozialismus vorweggenommenen. Aber diesen Zusammenhang, dieser Zusammenhang der Periode, die jetzt mit 1989 begonnen hat und mit der Periode, die 1945 endete, dieser Zusammenhang scheint mir zunehmend an Evidenz zu gewinnen und deshalb kann ich diese historische Zäsur 1945 nicht mehr in dieser Eindeutigkeit nachvollziehen.
Darf ich nachfragen? Ja. Aber du würdest also das jetzt immer auf Deutschland beziehen. Und wo kommt in deiner Reflexion dann, Deutschland ist ja nun wirklich nicht allein in der Welt, wo kommt diese Konstellation, in der es sich jetzt befindet, dann in deine Reflexion hinein? Verstehst du, wenn du sagst, es geht weiter, dann habe ich das Gefühl, du meinst, also Deutschland, Deutschland kann sich wieder in alte Fährten begeben. Kann ja sein, ja. Aber was immer Deutschland jetzt tut, oder wie immer es sich entwickelt, es entwickelt sich in einem Kontext, und zwar in einem neuen Kontext. Ja. Ist der nun selber also durch deutsche Momente geprägt, wie ich es meine, oder also deutsche Momente, aber Sachen, die in Deutschland vorgelebt worden sind, oder ist er völlig frei davon? Und wie stellst du dir das Verhältnis vor zwischen dieser Sonderentwicklung, die vielleicht weitergeht, und das kann ja sein? Ja, pardon. Also wie stellst du dir das Verhältnis vor zwischen diesem Sonderweg, den du offenbar auf Deutschland erst einmal beschränkt hast, und der restlichen Welt?
Ja, ich denke, der Begriff des Sonderwegs führt da auch einfach in die Irre, weil ja sozusagen der Sonderweg unterstellt ja bereits, dass der Sonderweg irgendwann endet. Also so wie er heute verwendet wird, dieser Begriff des Sonderwegs unterstellt bereits, dass dieser Sonderweg irgendwann endet und dann sozusagen, dass er irgendwann in den Mainstream mündet, dass er irgendwann sich auflöst in der Universalisierung, dass irgendwann sozusagen die Herrschaft identisch wird in einem Herrschaftsautomaten gewissermaßen, der universal herrscht. Dass sie irgendwann dieser Universalismus vollendet ist. Und Während das, was ich versucht habe anzudeuten, zielt sozusagen eher auf eine Konstellation, in der sich die Besonderheit im Allgemeinen nicht einfach, in der die Besonderheit im Allgemeinen nicht einfach aufgehoben wird im Sinne von verschwindet, sondern in der sie sich ständig reproduziert, aber eben in durchaus verschiedener Gestalt. Und sozusagen, dass die Universalisierung gewisse Momente realisiert, die von den Deutschen in Gang gesetzt worden sind, das schließt nicht aus, dass sich erneut eine Konstellation herstellt zwischen Universalisierung und deutscher Krisenbewältigung. Das schließt es nicht aus, und ich kenne kein Argument, ja, dass das ausschließen könnte. Und alle Erfahrungen, die wir nach 1989 machen können, verweisen darauf, dass sich diese Konstellation reproduzieren kann. Also dass sozusagen zwar ein neuer Universalismus entstanden ist aufgrund der deutschen Krisenbewältigung, aber dieser Universalismus keineswegs ausschließt, dass er sich wieder gegen eine deutsche Form der Krisenbewältigung gestellt sieht. Ja, dass also die Identität nach wie vor eine Identität von Identität und Nicht-Identität ist im Verhältnis von Universalismus und deutscher Besonderheit. Und diesen dialektischen, also da fehlt es mir sozusagen an dieser ganzen Universalismus, so wie der Universalismus der US-Herrschaft dargestellt wird, blendet er eigentlich immer diese Dialektik aus.
Können wir hier vielleicht nochmal einen Schnitt machen, etwas unsanft, und dann jetzt doch mal dem Publikum noch Möglichkeit geben. Ja, wir haben auch noch ein Mikro da, glaube ich, aber vielleicht geht es auch so. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an.
Also ich habe ein grundsätzliches Problem jetzt mit der Definition von dem verselbstständigen Staat im Nationalsozialismus.
Also mein Problem ist größtenteils so diese Vorstellung von, wie sich der Staat im Nationalsozialismus verselbstständigt. Weil ich denke, da ist der Antisemitismus ganz zentral, weil der Staat diese Verselbstständigung, also der Staat des Nationalsozialismus, meines Erachtens nur darin erlangen kann, dass er sich als Exekutator des Gemeinwillens, der in dem Sinne, also der Volksgenossen, der in dem Fall der antisemitische Vernichtungswille, dadurch in diese Eigendynamik erst bekommen kann, um sich zu verselbstständigen. Bei dir klingt mir das ein bisschen nach dem, was Karl Marx ja irgendwie beschrieben hat, als den politischen Aberglauben, dass irgendwie die Gesellschaft vom Staat zusammengehalten wird, wo es doch vielmehr so wäre, dass der Staat tatsächlich von der Gesellschaft zusammengehalten wird. Und ich denke, da ist das Moment des Antisemitismus eben das Konstitutive für den Nationalsozialismus. Also anders geht das meiner Meinung nach nicht auf.
Ja, wenn jemand direkt dazu will, sonst...
Ja, wer war gemeint? Ich wahrscheinlich. Ja. Ja, ich war nicht ganz sicher, wir sitzen so nah beisammen. Also ich denke, die pauschale Aussage, dass der Staat von der Gesellschaft zusammengehalten wird, ist falsch. Das hängt sehr von historischen Umständen ab. Das ist so mal gewesen und auch mal andersrum. Aber um vom Nationalsozialismus zu sprechen, da scheint es mir auch problematischer, als du es jetzt darstellst. Denn gleichzeitig ist der Antisemitismus ein wesentliches Mittel der Stiftung von Einheit. Und wenn du, also wie sagtest du, der war irgendein Wille, von einem nietzschen Wille war die Rede. Was war das? Wie war die Formulierung?
Ich meinte den antisemitischen Vernichtungswillen.
Damit kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also dass in der Tat die Volksgemeinschaft sich recht lückenlos hinter dieses Projekt geschart hat, keine Frage. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, von dem ich vorhin sprach. Ich sehe nicht, warum man also nun sozusagen noch die Subjekte selber quasi wieder zu autonomen Subjekten machen muss, indem man ihnen das Staatsinteresse als den Willen internalisiert und sagt, also was hier ausgeführt wird, das haben die Subjekte aus freiem Willen getan. Das ist wieder diese Postone Diskussion, über die wir vorhin sprachen. Da würde ich doch meine Bedenken haben gegen so eine Formulierung.
So, dann war da. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das Mikro da mal rüber befördern.
Meine Frage bezieht sich auf Gerhard Scheidt. Und zwar geht es mir um diese Dialektik von Besonderem und Allgemeinem in der Situation des Ausnahmezustandes. Und ich denke, das kann nur Sinn machen in der Form, wie Ulrich Enderlitz das formuliert hat. Nämlich in der Form, so wie ich das verstanden habe, dass ein Individuum auftritt, der Führer oder Staatsmann, der dann eben das Allgemeine repräsentiert und eben stellvertretend eingreift. Das heißt, der Führer repräsentiert dann das Allgemeine, in diesem Fall, oder eben im besonderen Fall in Deutschland, dann das Deutsche. Aber in dem Fall ist das Deutsche dann das Allgemeine, was im Individuum, also im Führerindividuum verkörpert wird. Und wenn man das aber so wendet, du, Gerhard Scheidt, also das habe ich jedenfalls anders verstanden. Dann kommt mir das vor wie eine... zwar als Kritik gemeinte, aber doch nicht als Kritik wirkende Umformulierung, wo dann eben das Deutsche das Besondere ist, was sich dann in der Ausnahmesituation durchsetzt und wo das Deutsche dann quasi als Naturkategorie der Individuen anhaftet und auch gar nicht mehr selber auf irgendwelche also auch gar keine spezifische Form der kapitalistischen Vergesellschaftung mehr bezeichnet, also keinen gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen Individuen mehr darstellt, sondern eben eine Eigenschaft von Individuen, eine Besonderheit im Sinne von einer Natureigenschaft. Und in dem Fall trifft es dann natürlich tatsächlich zu, der Vorwurf, eben dieses Deutschland zu ontologisieren und Sinn zu stiften auch. Und vor dem Hintergrund ist es dann auch gerade besonders bedenklich, dann vor der Historisierung zu warnen, weil wenn Deutschland oder das Deutschland eben nicht als was Historisches, Gesellschaftliches aufgefasst wird, als was denn sonst, also als was Ewiges, Überhistorisches oder als was denn?
Ja, also Ich empfinde das als komplettes Missverständnis. Wenn ich von Besonderheit spreche, ist natürlich nicht von einer naturgegebenen Besonderheit die Rede, sondern von einer historisch gewordenen Besonderheit. Es ging auch sozusagen nicht um das Verhältnis, das allgemeine strukturelle Verhältnis zwischen Führer und Volk, das sich ja auch in anderen faschistischen Systemen findet, sondern es ging mir darum, warum das zu erklären, warum in diesem besonderen Krisenzustand, in dem sich Europa befand, die deutsche Besonderheit zum Allgemeinen wurde. Ja? Also um diese Dialektik ging es mir. Das hervorzuheben, das ist der Sinn dieser Bestimmung, dieser Wechselbestimmung von Besonderem und Allgemeinem, was das Besondere dann selber ausmacht, was es ist. Das lässt sich natürlich wieder nur im Verhältnis zum Allgemeinen bestimmen und das lässt sich natürlich nur als historisch Gewordenes letztlich beschreiben und kritisieren und nicht als Naturgegebenes. Das ist klar. Ne? Und in dem Sinn bin ich nicht prinzipiell gegen die Historisierung des Deutschen, nur sehe ich das Problem, das Problem der Kritik darin, die Historisierung einer Historisierung selber als das eine zu betrachten und dem starr gegenüberzusetzen strukturelle Prinzipien. Und die Phänomene wie zum Beispiel den Antisemitismus auf die Seite der Historisierung zu nehmen und andere Phänomene wie das Führerprinzip auf die Seite der strukturellen Prinzipien oder wie immer. Nicht? Darin sehe ich das Problem, in dieser starren Trennung, in dieser Gegenübersetzung, weil da eigentlich gerade diese Dialektik verfehlt wird zwischen Besonderheit und Allgemeinheit. Und ich denke, da kommt man dann auch immer ein spekulatives Moment hinzu, unvermeidlich.
Dann war da ganz hinten, ja.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Befürchtung von Herrn Enterwitz die, dass in der globalen Krise des Kapitalismus der Kapitalismus selbst weltweit Strukturen bildet, die der deutsche Kapitalismus in seiner Nachholtour und dabei ständig in der Krise erfolgreich selbst ausgebildet hat. Ja? Und das Gegenargument von Herrn Scheidt ist, man sollte diese einmalige historische Gegebenheit nicht verallgemeinern in das Globale. Das heißt, man soll nicht induktiv schlussfolgern und sozusagen in der Theorie sozusagen diese Ausnahmesituation verallgemeinern. Ja? Und das wäre nämlich Krisenproduktion. Vielleicht. Dann sagt der Scheidt, zitierte dann vorhin diesen letzten Satz, und das ist wirklich ein letzter Satz, ne, von Herrn Enderwitz in seinem Buch. Was mir da als Gedanke gekommen ist, war derjenige, dass dahinter, was dann später auch noch von Herrn Scheidt gesagt wurde, wir sind als Deutsche übrig geblieben. Ja? Das heißt, so ein gewisser Vorwurf oder Gedanke war dahinter, ja, das hätte der letzte Satz sein müssen. Und danach darf man nicht mehr weiterreden, weil es ist das Letzte im Grunde genommen gesagt worden. Und hinter diesem Ganzen steckt doch eigentlich die Frage, und wirklich eine existenzielle Frage, nämlich die jetzt hier in dieser Diskussion auch sehr gut also für mich sehr gut angesprochen wurde: Wie lebt man eigentlich nach Auschwitz weiter? Ja? Als Deutscher und oder als Mensch? Ja? Das ist das, was ich sagen wollte.
Ja, das ist die Frage in der Tat.
Ja, dann wäre jetzt.
In New York haben sich mal zwei Intellektuelle unterhalten. Hat der eine gemeint, er hat nach dem Essay gegen den Antisemitismus geschrieben, sagt der andere, ich hätte anzubieten, die Baseballschläger. Auf genau dem Niveau, ja, natürlich war das wohl die Ellen. Und es bewegt sich allerdings hier gerade eben auf einem Niveau, das mich wirklich insofern entsetzt. Wir waren vorher auf der Demo, wir waren aus gutem Grund da. Und wir hören uns jetzt gerade eben eine Diskussion an, die so ganz allmählich immer freundlich plätschernd dahin geht, und es geht ja eigentlich ums Ganze, und es kommt kein Einwand. Es geht um das Zentrum dessen, was hier eigentlich verhandelt wird. Und es, ich weiß es nicht, es plätschert hier einfach fröhlich so weiter. Also ich finde es, ich denke, es muss jetzt mal inhaltlich einfach mal angefangen werden, dem ganzen Paroli gegeben zu werden. Es tut mir leid, aber es geht jetzt nicht mehr freundlich. Aber also das ist hier ein Bruch, der passiert ist, der so nicht mehr geht. Also ich meine, mir ist fast, also mir ist einfach der Mund offen.
Dann fang doch einfach mal an.
Also sehr deutlich sind Sie aber wirklich nicht. Da müssen Sie schon mal genauer sagen, was Sie mit dem Ganzen meinen und worum es Ihnen geht.
Es geht wirklich um Antisemitismus. Es geht nicht darum, dass wir, also jetzt hier, also ich dachte eigentlich, hier steht zumindest insofern ein Konsens, als dass Antisemitismus eben nicht einfach als irgendwas Akzidentelles oder irgendwas Hinzugefügtes oder sonst was sehen wird. Wir hatten sehr hochtheoretische Erläuterung, woher das Ganze herrührt, das ist alles zurückgenommen jetzt. Und es wird auch nicht mehr auf den Tisch gebracht. Und das fordere ich einfach ein. Also ich denke, es ist theoretisch heute genug dazu gesagt worden. Also ich meine, es waren vier Beiträge da.
Ja, also jetzt ist Gabi hier vorne noch. Ja.
Also darf ich trotzdem noch kurz was sagen. Also wenn Sie das von mir einfordern, das kann ich Ihnen leider nicht geben.
Ja, das ist ja das Problem.
Ja, wenn das also das einzige Interesse hier im Saal ist, dann müssen wir auch aufhören. Nur wissen Sie, das ist doch irgendwie recht schräg, wenn Sie den Antisemitismus jetzt plötzlich als ein Phänomen, das doch in einem Kontext mit anderen Phänomenen noch steht, den herausgreifen, ihn sozusagen isolieren von seiner ganzen Umgebung und ihn in einer mir noch immer nicht ganz klaren Weise als das Ganze einfordern. Wir haben versucht, das Ganze, von dem der Antisemitismus ein Teil ist, in der Tat zu thematisieren. Wenn das nicht hinreichend geschehen ist, ist das okay, dann können Sie das sagen. Aber Sie können nicht sozusagen ein Element, das Sie plötzlich existenzialisieren und stellvertretend für die, wir sind ja immerhin in einer historischen Situation, in der es wahnsinnig viel gibt, unter anderem auch Kapital. Also das herausgreifen.
Der Zusammenhang, genau der Zusammenhang, der geht ja hier verloren.
Ach so.
Es ist ja nur noch der als absolut gesetzte Staat, der einfach vor sich hin existiert. Also ich meine,
ja,
da ist materielle Kritik verloren.
Und den absolut gesetzten Staat, das finden Sie falsch. Oder also Sie meinen, der Staat ist nicht absolut, der ist, was ist er denn, liberal und.
Ja, weiß ich nicht, ob das gut vom Forum was Deutsch ist, von mir aus.
Ja, okay. Also damit kann ich
ja
nicht.
Also jetzt wäre dann Gabi dran.
Ja, ich wollte nochmal auf dein Unverständnis, Uli, gegenüber Gerhards Position den Antisemitismus ins jeweils einzelne Subjekt mit reinlegen und ihn. Also und da auch einen Moment von Verantwortlichkeit zu behaupten. Also dieser Position gegenüber wollte ich noch mal ein Stück weit mein Unverständnis darum ausdrücken, weil ich bin, also ich habe jetzt von deinem Vortrag her doch sehr, sehr stark den Eindruck, dass du Antisemitismus sehr, sehr stark machst im Sinne von negativer Herrschaftsintegration. Was mich auch ein bisschen wundert, weil ich kenne also jetzt durchaus auch andere Ausführungen und Positionen von dir. Und ich denke gerade, dass das, was Gerhard eben stark macht, ne? Also indem er nochmal fragt, was ist das Bedürfnis im, oder also was es bewirkt, dass es jetzt nicht nur quasi vom Staat eingesetzt wird, also Antisemitismus vom Staat eingesetzt wird, als Mittel irgendwie die Leute zu einem Konsens zu bringen, sondern eben auch die umgekehrte Frage gestellt werden muss, warum kann Antisemitismus überhaupt in der Art und Weise quasi gehandhabt werden? Also einerseits muss es da eben ein Korrelat in den Subjekten selbst geben und es ist meines Erachtens jetzt nicht nur eins, was völlig deterministisch über eine Vergesellschaftungsform vorgegeben ist. Also das lässt sich aus dieser Vergesellschaftungsform heraus erklären. Aber es ist eben nicht deterministisch, sondern also zum Beispiel im Gegensatz zu diesem Moment von Charaktermasken, sondern es ist natürlich sehr wohl jeweils eine individuelle Entscheidung, ob ich als Antisemit agiere oder ob ich das nicht tue. Und ich denke, das ist so das, also das sehe ich als ein zentrales Moment, weswegen Gerhard eben genau dieses Moment stark macht. Ja.
Also gerade diese Formulierung, wenn ich das kurz mal aufgreifen darf, das würde ich in der Tat bestreiten, dass es also eine individuelle Entscheidung ist, ob jemand als Antisemit agiert oder nicht. Das andere, dass also ich in der Tat vielleicht jetzt etwas überbetont habe, die staatsintegrative oder vom Staat geübte integrative Funktion, das würde ich also ohne weiteres konsidieren. Ich habe ja in meinem Buch also nicht zuletzt auch selber versucht nachzuzeichnen, wie der starke Staat als antisemitischer Staat überwechselt in den Volksstaat, der nun wirklich getragen ist von breiten Schichten mit ihrem Antisemitismus. Nur, wogegen ich mich eigentlich sträube, ist, dass aus solchen Bewegungen dann immer doch irgendwo ein bürgerliches Subjektmodell gemacht wird, wo die Subjekte selbstverantwortlich erscheinen für die Haltungen, die sie einnehmen, für die Optionen, die sie treffen. Ich würde sagen, das ist doch gar nicht nötig. Es reicht doch völlig, nach ihren ökonomischen, ihren sonstigen Interessen zu gucken, um zu sehen, sie sind in der Tat da Objekt der Zwänge, die auf sie einwirken. Aber dass sie also nur deshalb als Mördersubjekte oder als was weiß ich stilisiert werden, das heißt doch eigentlich schon, dass das bürgerliche Subjekt sich wieder reinbringt und sagt, also was ich tue, das will ich selber auch getan haben. Aber die Arbeiterschaft im Dritten Reich, die hat sicher gar nicht das Bedürfnis gehabt, auch das selber getan zu haben, sondern die hat unter den Bedingungen, unter denen sie lebte und agierte, dann unter Umständen wirklich mitgewirkt, aktiv mitgewirkt. Aber das ist gar nicht nötig, denn deshalb irgendeinen Mordinstinkt oder dergleichen zu unterstellen. Sondern die gesellschaftlichen Zwänge sind unter Umständen so, dass die Subjekte als Marionetten dieser gesellschaftlichen Zwänge so agieren, wie sie agieren. Ich frage mich, wo dieses unglaubliche Bedürfnis herrührt, das Subjekt qua Subjekt, also als einer eigenen Dezision gehorchen, festzuhalten.
Ich möchte auch noch kurz was dazu sagen, nur kurz. Ja.
Ich kann diese Frage beantworten, glaube ich zumindest, weil es ja darauf ankäme, diesen Marionettenstatus irgendwie zu überwinden. Aber wenn es schon konstitutionell nicht möglich ist, diesen Marionettenstatus zu überwinden, dann können wir uns auch diese ganze Veranstaltung schenken.
Das war jetzt eine Antwort. Ja, es geht aber doch nicht, der Marionettenstatus heißt doch nicht, dass nicht, also wenn die historischen Bedingungen sich ändern oder wenn sich Gruppen die Änderung historischer Bedingungen erzwingen, dass dann auch die Zwänge entfallen, die ja in der Tat äußere Zwänge sind, also aus dem gesellschaftlichen Gesamtgefüge resultieren. Da ist es doch viel schwerer, es sei denn also im Umerziehungsaspekt, ist es doch viel schwerer, die Subjekte, wenn sie denn so internalisiert haben, dass sie also das als eigenen Trieb empfinden, die nun wieder also zur Normalität zu bewegen. Dann müssen wir die dann alle in Anstalten einweisen. Vielleicht reicht es ja doch, ökonomische Verhältnisse zu verändern und vielleicht auch noch ein paar andere Verhältnisse, um diese Subjekte aus Marionetten wieder in normale, nicht sehr selbstverantwortliche, aber doch normale Subjekte zu verwandeln.
Ja, aber wie soll das denn möglich sein? Denn, wie sollen diese Marionetten denn dazu in der Lage sein, ihre Verhältnisse selbst in die Hand zu nehmen und selber zu verändern und dann eben andere Bedingungen zu schaffen? Wie soll eine reine Marionette dazu fähig sein?
Da ist schon wieder dieses, es muss eben alles pädagogisch laufen. Die Subjekte werden dazu nicht imstande sein. Aber vielleicht ist das System, fährt sich so an die Wand, dass dann die Subjekte wieder eine Chance erhalten, für sich selber zu agieren. Vielleicht ist das die einzige Chance. Und da haben eben alle Angst davor wegen der berühmten Barbarei. Das ist offenbar ein sehr wichtiger Punkt. Die Barbarei, die uns, wie gesagt, interessanterweise nur aus der dritten Welt entgegengrinst.
Also ich hab da jetzt noch eine kurze Frage an dich. Dieser Begriff der Marionette erscheint dir überhaupt nicht fragwürdig im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Also die Individuen als Anhängsel des Herrschaftsautomaten, die das exekutieren. Was hältst du eigentlich von Franz Neumanns Behemoth? Also ich denke, die Alternative ist sozusagen falsch. Auf der einen Seite Marionette, auf der anderen Seite bürgerliches Individuum mit freiem Willen. Das ist, denke ich, tatsächlich die falsche Alternative. Also auf der einen Seite hat man die Individuen als Marionetten des Staats und auf der anderen Seite hat man den Staat als Instrument in der Hand von frei entscheidenden Individuen. Also so, denke ich, kann man den Nationalsozialismus weder nach der einen Seite hin noch nach der anderen Seite hin begreifen. Und ich denke, man kommt da eher weiter, wenn man sich zum Beispiel diese Studie von Franz Neumann ansieht, Behemoth, wo ja beschrieben wird, wie das funktioniert, was du als Herrschaftsautomat bezeichnest und wo du ja selbst sozusagen nicht glücklich bist mit dieser Bezeichnung Herrschaftsautomat und deshalb diesen Herrschaftsautomaten als einen dem Wahnsinn Verfallenen darstellen musst, weil dieser Zusammenhang zwischen Herrschaftsautomat und Marionetten irgendwie nicht aufgeht in der Beschreibung dieses Vernichtungswahnsinns, der sich da vollzogen hat. Und ich denke, diese Formulierung, die du wählst, vom Wahnsinn geschüttelter Staat, vom Wahnsinn geschüttelter Herrschaftsautomat, die bringt sozusagen dein eigenes Unbehagen an dieser Theorie zum Ausdruck. Und ich denke, dass sozusagen dieses Unbehagen in Kritik zu wenden, da wäre eine Auseinandersetzung mit Franz Neumann zum Beispiel ganz sinnvoll, der gewissermaßen diesen Widerspruch eigentlich festhält, obwohl er ja weitgehend vom Antisemitismus abstrahiert, aber dennoch sozusagen diesen Widerspruch festhält, diesen Widerspruch zwischen den Individuen, zwischen der Zustimmung der Individuen auf der einen Seite als Subjekte und auf der anderen Seite die Verselbstständigung des Staats im Konkurrenzkampf, im wahnsinnigen Konkurrenzkampf, im rasenden Konkurrenzkampf dieser Subjekte. Der letztlich dann auf Vernichtung, der ja auf Vernichtung, nicht letztlich, sondern von Anfang an auf Vernichtung zielt.
Ich würde vielleicht kurz einhaken. Und zwar glaube ich, dass es hier einen unüberbrückbaren Unterschied oder einen sehr starken Unterschied gibt, der uns an jedem Punkt wieder in einen Streit geraten lassen wird. Und ich würde diesen Unterschied mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Vielleicht habe ich es auch alles falsch verstanden. Ich mache es kurz und deswegen vielleicht ein bisschen vereinfacht. Also ich denke, bei Herrn Mendelitz ist es so, dass er sehr, sehr viele Dinge ökonomisch ableitet, was dann dazu führt, dass zum Beispiel der Antisemitismus ein Mittel zum Zweck wird, dass der Staat ein Mittel ist oder eine Institution ist, die bestimmte ökonomische Herrschaft versucht durchzusetzen was auch dazu führt, dass er meint, bestimmte deutsche kapitalistische Phänomene ließen sich heutzutage in der gesamten Welt einführen. Und ich denke, die andere Seite, was sehr viel hier im Publikum gerade anklang und was auch Herr Scheidt, glaube ich, vertritt, ist, dass es eher so eine andere Ideologie These gibt, sprich, dass die Produktionsverhältnisse durch diese Objekte hindurchwirken und dass dadurch ein fetischistisches Bewusstsein entsteht, was wiederum Realität konstituiert. Sprich, daraus wird dann halt, dass der Staat als Realabstraktion des Staatsinteresses im bürgerlichen Subjekt, dass der halt aus den Subjekten hervorgeht und dass zum Beispiel Ideologie, zum Beispiel Antisemitismus, dann bedeutet, dass eine Ideologie sich selbst Zweck ist, weil die Subjekte sozusagen wieder eine Identität finden wollen. Und dann weitergehend noch, dass zum Beispiel der deutsche Kapitalismus halt nicht weltweit irgendwie bestimmte Dinge durchsetzen kann, sondern dass der deutsche Faschismus halt nicht umsonst in Deutschland war und dass er an bestimmte historischen Bedingungen geknüpft ist, wurde mit Besonderheiten benannt, wo ein Subjekt überhaupt auf eine Identität zurückgreifen kann, sprich, wo sich der Staatsbürger über etwas Konkretes überhaupt konstituieren kann, was meines Erachtens zum Beispiel in der USA nicht so einfach möglich ist, sich dort auf eine Volksgemeinschaft zu stützen. Und sprich, der Faschismus ist nicht irgendwie nur dadurch bedingt, dass der Staat irgendwelche ökonomischen Besonderheiten irgendwie vollbracht hat, dass er irgendwie subventioniert hat, Sozialmaßnahmen geändert hat, etc., sondern dass der Faschismus auch darin besteht, dass die Subjekte in ihrer Gesamtheit, in der Volksgemeinschaft auch eine bestimmte besondere Ideologie zurückgreifen können.
Ja. Das war weniger eine Frage als ein Statement. Vielleicht möchtest du gleich anschließen, da zwei Reihen dahinter?
Ja, also meine Frage zielt in eine etwas andere Richtung, und zwar, also zwei Fragen sind das an Ulrich Endowitz. Und zwar, also mir ist die deutsche Spezifik, die du aufgemacht hast, nicht klar geworden. Also in dem Sinne, dass du dargestellt hast, dass der Staat, also in Deutschland, also sozusagen als Krisenmanagement eingreift und also versucht durch Ankurbelung von Wirtschaft zum Beispiel oder Nachfrageerhöhung halt so krisenmanagend einzugreifen. Und das ist ja nur nicht unbedingt ein deutsches Spezifikum. Also der Keynesianismus beispielsweise ist ja nicht gerade made in Germany, war ja also in anderen entwickelten kapitalistischen Ländern stark verbreitet. Und da würde ich das nochmal gerne genauer dargestellt haben, die deutsche Spezifik, die dann letztendlich eben zu der mörderischen Konsequenz führte. Und ja, zweitens, es ist ja bei dir sehr zentral, also so ein krisentheoretischer Hintergrund, wobei du halt Krise darüber bestimmt hast, dass, ja, sagen wir mal, von oberflächlichen Marktkategorien her argumentiert hast, also das Wesen der Krise halt in der Übersättigung der Märkte besteht und in Stockungen, Wirtschaftsstockungen, und ich würde gern wissen, ob dieser Krisenansatz von dir, ob der da tiefer geht. Und wie überhaupt wie der krisentheoretische Hintergrund aussieht.
Also zu letzterem, er geht nicht tiefer, er geht also nicht bis ins Subjekt hinein. Und darf ich noch zu Ende? Und zu ersterem, die Wirtschaftslenkungsfunktion des Staats, von dem ich sprach, da handelt es sich um das Wilhelminische Reich, also um das letzte Jahrhundert. Und der Keynesianismus ist in der Tat parallel zum Faschismus und ist also die traditionelle, nicht diesen merkwürdigen Gesundungsweg des Faschismus wählende Alternative zu ihm. Okay, das ist tatsächlich so, und ich würde sagen, er hat sich auf lange Sicht dann halt genauso wenig bewährt, oder allerdings war er erheblich weniger mörderisch als der Rüstungsweg, den der deutsche Staat eingeschlagen hat. Ja, also jedenfalls die Wirtschaftslenkungsfunktionen, die den deutschen Sonderweg geprägt haben, die stammen aus dem letzten Jahrhundert, das darf man nicht vergessen. Und da ist der Faschismus, unser Nationalsozialismus, nur eine Fortschreibung dieses im 19. Jahrhundert begonnenen Prozesses. Und das ist schon ein bisschen eine Begründung dafür, dass es dann auch ein Sonderweg ist und dass er also eine relativ lange Erstreckung hat.
Ja, ich würde ja gleich dran anschließen. Ich würde die Frage noch ein bisschen zuspitzen wollen, denn mir ist bei dieser Beschreibung der Funktion des deutschen Staates nach 1945 auch aufgefallen, was eben schon gesagt wurde, dass da eigentlich nichts spezifisch Deutsches drin vorkam, sondern mir ist auch aufgefallen, dass da eigentlich nichts vorkam, was spezifisch für die Zeit nach 1945 ist. Also Überproduktionskrisen gab es vorher auch immer schon. Und damit will ich versuchen, die Diskussion wieder auf den Begriff des Materialismus zurückzubringen, der doch ein historischer Materialismus sein sollte. Und was auch die einzige Möglichkeit ist, diesen Widerspruch von Allgemeinem und Besonderem, der immer versucht, das Deutsche als das Besondere zu fassen und es, wo man immer das Problem hat, ob das denn an irgendwelche Gene oder an sonst was gebunden werden soll, und dass dann immer gegen eine Kapitalkritik gestellt wird. Wenn wir dieses Wort vom Postfaschismus, von dem ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es ein gutes Wort ist, aber wenn wir das jedenfalls ernst nehmen, dann heißt das doch, dass nach 1945 der Kapitalismus ein anderer ist und eben nicht nur der in Deutschland. Und also das muss doch bestimmte Konsequenzen haben. Also das heißt doch dann zum Beispiel, dass ich dieses deutsche Besondere nicht mehr immer nur in Deutschland finde, sondern dass ich mir natürlich angucken muss, wie dieser Exportschlager deutscher Sonderweg sich inzwischen so ausgebreitet hat, dass es eben inzwischen natürlich kein Sonderweg mehr ist. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was im August bei dieser UN-Konferenz samt NGO-Konferenz in Durban passiert ist, dann sieht man da doch wunderbar, warum ein ganz spezifisch deutsches Verständnis von Menschenrechten, die nur als Völkerrechte verstanden werden können, warum das eben heutzutage nichts spezifisch Deutsches mehr ist und warum wir, was da überhaupt passiert, aber trotzdem nur begreifen können, wenn wir das auf die deutsche Geschichte rückbeziehen. Aber rückbeziehen eben nicht in so einem historisierenden Sinne, wie die bürgerliche Geschichtswissenschaft das gerne unter abgehakt und erledigter Fall verbuchen möchte, sondern eben im Sinne eines historischen Materialismus, der bedeutet, dass unsere materialistische Erkenntnis von dem, was wir heute haben, nur über diese Geschichte zu verstehen ist. Und das hat mir an dieser ganzen Darstellung, die ich nun wirklich als strukturalistisch und meinetwegen auch als ökonomisch reduktionistisch in einem strukturalistischen Sinne bezeichnen würde, gefehlt.
Ja, dann wäre jetzt, glaube ich, Jochen dran, wobei ich noch nur kurz anmerken wollte, ich habe das Gefühl, da tritt die Debatte auch immer so ein bisschen auf der Stelle oder da kommen wir heute Abend auch nicht weiter, weil zwei Sachen, denke ich, durcheinander gehen. Das eine ist ja, dass das sowohl Ulrich Enderwitz als auch Gerhard Schei, da bestand ja erstmal keine Differenz, darauf hingewiesen haben, wie bestimmte Momente, die eben mit dem deutschen Faschismus verbunden waren, durchaus loslösbar sind, jetzt von diesem geografischen Ding Deutschland oder so. Ne? Also das ist ja auch in den Büchern entsprechend nachzulesen. Die Frage wäre eben eher das, was Gerhard Schaik nochmal aufgeworfen hatte, was man sozusagen zu einem allgemeinen strukturellen Faschismusbegriff dann macht und was man halt als Besonderes und dann historisch auch Vergängliches dann wiederum abspaltet. Also so würde ich denken, müsste die Diskussion dann eher geführt werden. Und damit wären wir eben ganz konkret wieder bei der Frage, inwieweit Antisemitismus für eine bestimmte Krisenbewältigung eben konstitutiv ist oder, was mir auch nicht ganz klar ist, wie man das aktuell behaupten kann, dann doch eher akzidentiell und damit auch historisch irgendwo durch. Ne? Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es um diese Frage geht von deutscher Besonderheit und ihrer möglichen Verallgemeinerung oder so. Das ist ja der Witz, dass diese deutschen Momente von Vergesellschaftung immer wieder aktualisiert werden könnten und noch anderswo auftauchen. Die Frage wäre, in welche? Und ich denke, das geht heute Abend immer so ein bisschen durcheinander, aber jetzt ist Jochen dran.
Ja, ich möchte nur kurz zwei, drei Fragen noch formulieren. Die erste ist, wenn wir in diesem Einladungstext von dem Konzept Materialismus sprechen wollen, dann meinen wir es natürlich in dem Sinne, wie es auch Karl Korsch gemeint hat. Nämlich in dem Sinne, dass Materialismus die Pflicht ist der Kritik an der idealistischen Abstraktion und dass diese Kritik in ihrer Geschichte die verschiedensten Formen annehmen kann. Und dass diese Formen selber wiederum historisch vergängliche Formen sind und dass der Marxismus als ein System sich als eine historisch vergängliche und vergangene Form des Materialismus erwiesen hat. Wenn wir nun fragen, was ist das Verhältnis von Marxismus und Materialismus, wenn wir sicherlich feststellen, dass der Marxismus mit einem ausgeprägten Hang zu Ontologisierungen sich auszeichnet. Dass der Marxismus, der vom Materialismus übernommen werden soll, einer ist, der die Arbeit als die Grundbestimmung des Menschen sieht. Und der die Arbeit als eine einerseits Bedrohung durch Not, andererseits Chance sieht von Selbstverwirklichung. Und mir scheint, und dafür sprechen auch diverse Äußerungen von Ulrich Enderwitz in zur kritischen Theorie, dass Ulrich Enderwitz sozusagen am äußersten, extremsten, radikalsten Flügel des Marxismus kurz vor seinem Übergang zum Materialismus angesiedelt ist. Ich will das begründen und will es begründen, einerseits nicht jetzt mit dem pamphletistischen Arbeiten von Uli, sondern eben mit seinem Hauptwerk Reichtum und Religion. Reichtum und Religion beginnt im ersten Band mit einem länglichen Vorwort, einem Exkurs zum Begriff der Arbeit. Es wird gesagt, das Grundphänomen von Entfremdung leitet daraus sich her, dass die Arbeitskraft, die in den Körper des Menschen gebannt ist, ihren eigenen Überschuss nicht als ihre eigene Leistung verstehen kann. Eine anthropologische Lücke tut sich auf, zwischen der Fähigkeit des Menschen, den Reichtum zu produzieren, abstrakt, und der Unfähigkeit der Unfähigkeit der Not, diese ihre eigene Fähigkeit als ihre ureigene anzuerkennen. Daraus lässt sich einerseits aus der Konstruktion, die ich eine Anthropologie der Arbeit nennen möchte, leitet sich einerseits der spannende und bemerkenswerte Dynamismus der gesamten Analyse her. Ist der Dynamismus, der in vielem an die Konstruktionen von Ludwig Feuerbach erinnert, wonach Befreiung nichts anderes wäre, als diese anthropologische Lücke zu überspringen. Es versteht sich, dass in dieser Konstruktion eine reale Abstraktion, eine Verdinglichung eines sozialen Verhältnisses nicht gedacht werden kann. Und entsprechend ist auch in den Schriften von wird das Problem des Geldes, so wie es etwa bei Sorosse auftaucht, nicht weiter bedacht. Dieser Dynamismus ist es allerdings, der in die Sackgasse hineinführt, weil er sozusagen in das Problem des marionettenhaften Seins geradezu mündet. Wie will ich erklären und kann ich überhaupt erklären und darf ich überhaupt erklären, dass eine soziale Gestalt wie Johann Georg Elser, der Hitler-Attentäter, überhaupt möglich ist? Johann Georg Elser müsste ja sozusagen als eine Marionette in der Lage gewesen sein, den alten Faden, an dem er hängt, durchzuschneiden. Das kann man von keinem Pinocchio erwarten. Das wäre eine Puppe, eine Art Selbstmord. Und darum ist diese Festlegung auf den Determinismus, denke ich, selber ein Teil des Problems. Adorno, den Ulrich Enderwitz in vielem sehr schätzt, aber in dem Entscheidenden gar nicht schätzt, hat gesagt, dass in der Alternative zwischen Determinismus und Voluntarismus jede einseitige Festlegung an sich selber falsch ist. Und diese einseitige Festlegung ist an sich selber falsch, weil nun auch wiederum, aber in anderen Sinne anthropologisch, die Freiheit des Menschen dafür dagegen zu sein, konstitutiv ist. Es ist doch durch Enderwitz bekannt, ein sehr schöner Brief an das Amt für Volkszählung in Berlin, wo er sich weigert, den ihm eingesandten Fragebogen auszufüllen, weil er sich eben nicht als statistische Größe von diesen Administranten verbuchen lassen wollte. Dieser Brief selber ist der beste Einspruch gegen die Theorie, die er geleistet hat heute Abend. Und ist auch gut so, weil dieser Einspruch zugleich auch, und dann kommen wir zum zweiten und letzten Punkt, dieser Einspruch zugleich eben auch bedeutet, dass in dieser anthropologisch gegebenen Freiheit eine Art Vorschein ist, der Fähigkeit der menschlichen Gattung zur kommunistischen Vergesellschaftung. Und wenn wir diese Fähigkeit denken wollen, dann müssen wir auch zugleich denken, das Problem der Realabstraktion, des Geldes und des Kapitals nicht einfach nur als eines rein dynamischen Prozesses, sondern als eines Prozesses, der sich in seinem Prozess auf sich selbst als Vergegenständlichung beziehen muss, um mit sich identisch zu sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die von dir fortgewiesene Frage nach Israel kommen. Es kann ja nicht sein, einerseits zu behaupten, die Verkörperung des Juden als raffendes Kapital hätte den Status eines Buhmanns, wie du gesagt hast, den man jederzeit wegschicken kann oder herrufen kann, und andererseits jede Erwägung dessen auszuschließen, sogar als Zumutung von sich zu weisen, dass Israel als ein Staat in die Rolle dieses kollektiven Buhmanns der Weltgeschichte hineingeraten ist. Also ich kann nicht verstehen, wie man einerseits einen funktionellen Begriff haben kann von Antisemitismus, wo die Rolle des Judens auch durch Radfahrer oder Blonde oder Grüne eingenommen werden könnte, und andererseits keinen einzigen Gedanken der Frage widmet, ob es nicht zumindest denkmöglich, und ich würde sagen, es ist tatsächlich so, dass Israel in diese Rolle des staatlich organisierten Kollektivjuden für die Staatenwelt gerät. Also eine Art geopolitischen Reproduktion des Antisemitismus als Antizionismus.
Ja, wir müssen gleich Schluss machen. Also es hat jetzt keinen Sinn, leider weitere Beiträge aufzunehmen, weil ich denke, dass Ulrich Ender jetzt darauf gleich noch abschließend antworten möchte. Oder?
Nee, na gut, dann... Ich hab ja vorhin gesagt, also dazu nehme ich keine Stellung zu dem Thema.
Gut, ja, dann hat jetzt jemand anders das große Glück, das Schlusswort zu sprechen.